Propaganda wie in der Sowjetunion. So stützen die Systemmedien Fesers Meere von den Grenzkontrollen. Denunziantentum und KI-Überwachung, das plant der Bürgerrat für Deutschland. Und Michel Golan zu AfD-Erfolg bei Jungen. Jugend bekommt Missstände drastisch zu spüren. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Wer gestern über die deutsche Grenze gefahren ist und heute die Systemmedien liest, der dürfte sich fragen, ob er an Wahrnehmungsstörungen leidet. Denn während er höchstwahrscheinlich kaum einen einzigen Polizisten an der Grenze gesehen hat, kommt etwa die Bild-Zeitung geradezu ins Schwärmen. Und auch das einstige Sturmgeschütz der Demokratie, der Spiegel, berichtet über Kontrollen an der holländischen Grenze. Also von dort, wo ohnehin seit eh und je wegen der lockeren niederländischen Drogengesetze kontrolliert wird. Das Problem ist nur, es mag sein, dass für die Hofberichterstattung der Einheitsmedien schöne Bilder geschaffen wurden. Der Großteil der Grenzübergänge war aber unbewacht. Und auch dort, wo Polizei vorhanden war, wurden, wenn überhaupt, nur Lieferwagen kontrolliert. Das bestätigen nicht nur unsere eigenen Reporterteams an der Grenze, sondern auch zahlreiche Zuschriften von Zusehern. Indem die Systemmedien das Gegenteil vortäuschen, stützen sie nicht nur Fesers Falschbehauptung von umfassenden Grenzkontrollen, sie greifen auch aktiv in den Brandenburger Wahlkampf ein. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hat seine Gedanken dazu in einem Kommentar zusammengefasst.
Es war nicht mal ein Theaterspiel, das Nancy Faeser am Montag aufführen ließ, denn dazu gehören Statisten, etwa Bundespolizisten, die zumindest so tun, als würden sie kontrollieren. Doch an den meisten Grenzübergängen auf 1 hat es nachgewiesen, war davon nichts zu sehen. Vom Versprechen blieb nur die Täuschung. Das war zu erwarten. Denn die angeblichen Grenzkontrollen waren Teil einer Inszenierung des politisch-medialen Komplexes. Das beste Beispiel dafür, wie ein Konglomerat aus Politik- und Systemmedien eine Parallelwelt konstruiert, um die murrenden Bürger abzulenken. Denn dort, wo Kameras warteten, wurde tatsächlich das eine oder andere Fahrzeug herausgezogen. Doch am Dienstag waren die Meldungen schon wieder verschwunden. Und in ein paar Tagen wird das Thema vergessen sein. Jedenfalls im normierten, veröffentlichten Gedächtnis von ARD, Bild, Spiegel und Co. Der Grund ist schnell erklärt. Mit Lügen, Täuschungen und Drohungen soll die Ersetzungsmigration vorangetrieben werden, die für das bundesrepublikanische Establishment zugleich Staatsräson und ideologisches Ziel ist. Aber manchmal, etwa nach dem Messerattentat von Solingen, sind dafür scheinbare Zugeständnisse notwendig, also Versprechen, deren Bruch bereits Teil des Planes ist. Fesers Täuschung und das scheinheilige Spiel der Medien beweisen einmal mehr, Veränderungen erfolgen nicht aus Einsicht der Täter, sondern nur aus dem Verlust ihrer politischen und medialen Macht.
Der Skandal um das sogenannte Forum gegen Fakes der Bertelsmann Stiftung reißt nicht ab. Gerade wurde bekannt, das Gremium, das als angeblicher Bürgerrat auftritt, fordert Haftstrafen für sogenannte Desinformation. Nun hat auf 1 in einem Schreiben des Forums an Innenministerin Nancy Faeser noch weitere erschreckende Pläne gefunden. Dazu gehört ein sogenanntes Desinformationsranking für politische Akteure. Dabei soll ein, Zitat, gemeinwohlorientiertes, unabhängiges Medienhaus die Aussagen von Politikern im Wahlkampf auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen. Was wie ein Hohn wirkt, wenn noch in derselben Zeile ausgerechnet Korrektiv für diese Stelle vorgeschlagen wird. Dessen Potsdam-Lüge ist inzwischen selbst vielfach gerichtlich widerlegt. Zudem wird eine KI empfohlen, die jeden Social-Media-Post vor der Veröffentlichung prüft. Der Bericht spricht ausdrücklich von, Zitat, möglicher Desinformation. Der Verdacht soll also für die Zensur genügen. Ebenfalls soll ein staatliches Gütesiegel für vermeintlich qualitativen Journalismus geschaffen werden. Ob man sich hier bewusst an George Orwells Wahrheitsministerium orientiert hat oder die Ähnlichkeit rein zufällig ist, lässt das Bürgergutachten offen. Nun zeigt auch die U18-Wahl in Brandenburg. Die AfD liegt bei den jungen Menschen ganz vorne. Das ergaben auch bereits die Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Wir wollten von der YouTuberin Michelle Gollan, bekannt als Eingollan, wissen, warum wählt die Jugend heute überwiegend AfD?
Und da kann ich ganz einfach sagen, weil die Jugend die Missstände in Deutschland sieht. Und nicht nur sieht, sondern auch drastisch zu spüren bekommt. Und wir haben natürlich Probleme rund um die Masseneinwanderung, Kriminalität, die Wirtschaft geht kaputt, Inflation. Der größte Automobilverkäufer VW muss sich jetzt Gedanken machen, wie man noch mehr sparen kann. Also jeder Blinde, sage ich jetzt einfach mal, sieht, dass wir große Missstände aktuell in Deutschland haben. Und gerade die Jugend macht sich natürlich auch Gedanken um ihre Zukunft. Noch vor ein paar Jahren war es das Klima. Jetzt aktuell ist es einfach die allgemeine Zukunft, die Sicherheit in Deutschland. Was bekomme ich noch für mein Geld? Und das ist logisch, dass sich da einfach viele auch Gedanken machen. Und wenn man jetzt mal googelt, warum bekommt die Jugend so viele Stimmen, also warum die Jugend so viele Stimmen wählt für die AfD, dann sieht man ganz deutlich, dass von den Öffentlich-Rechtlichen oft gesagt wird, das liegt einzig und allein an TikTok oder einer guten Online-Präsenz, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Natürlich war die AfD auch sehr stark auf Kanälen wie TikTok oder Instagram, aber sie sprechen natürlich auch Themen an, die wichtig sind und das fehlt leider bei einigen Parteien. Und ich kann auch einfach nur für mich sagen, natürlich ist die AfD jetzt nicht die perfekte Partei, aber grundlegend einfach die beste, die man aktuell wählen kann und meiner Meinung nach auch wählen muss.
In ihren Videos kennt Michelle Gollan keine Tabus. Corona, Transwahn, Klima, wie sie nun auf die Vorwürfe der ARD reagiert, eine rechte Influencerin zu sein, die nur auf den ersten Blick harmlos sei, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Michelle Gollan auf www.auf1.tv. Eine Vielzahl irrer Wetterwarnungen ist zuletzt auf den Mobiltelefonen der Österreicher eingegangen. So poppte etwa am Sonntag in der Steiermark eine Sturmwarnung auf. Wörtlich schrieb die Landeswarnzentrale Steiermark, unnötige Autofahrten und Aufenthalt im Freien sollten unbedingt vermieden werden. Kritiker fragen nun, war das eine Vorbereitung auf den Klimalockdown? Eine Frau aus dem Bezirk Graz Umgebung berichtete auf 1, zunächst besorgt gewesen zu sein. Doch dann sei, zumindest in ihrer Region, gar kein Sturm zu bemerken gewesen. Kritik gab es auch an der Intensität der Warnmeldungen. Bei einigen Menschen gingen diese gleich sechsfach ein, in enormer Lautstärke. Derartige Meldungen schaffen erst recht Gefahren, etwa für Autofahrer, heißt es auf dem TKP-Blog. Doch die Katastrophenmeldungen kommen neuerdings nicht nur bei Wind und Regen. In Wien und Linz wurde zuletzt vor Schnee gewarnt, bei Temperaturen um die 10 Grad. Und das nicht nur von Google und AccuWeather, sondern auch von der staatlichen Behörde Geosphere. Medien wie Puls24 griffen die Katastrophenmeldung umgehend auf. Zitiert wurde gar das Posting der linksradikalen Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, die sich an diesem Wochenende bereits im ersten Klima-Lockdown sah. Auf 1 wollte von den staatlichen Behörden wissen, ob mit teils anlasslosen Katastrophenmeldungen Klimapanik geschürt werden soll. Warum werden schrille Warnungen ausgegeben, zum Teil ohne echten Anlass? Diese Frage haben wir auch Puls24 gestellt. Die Behörde Geosphere rechtfertigt ihre Schneepanikmeldung gegenüber auf 1 mit technischen Problemen. Die Landeswarnzentrale Steiermark und Puls24 schweigen hingegen eisern. Bis Redaktionsschluss erreichte uns keine Antwort. Das sächsische Sozialministerium verweigert die Auskunft zur Anzahl der Toten nach Covid-Impfung. Der Aufwand wäre zu groß, teilte die Behörde lapidar mit. Wörtlich heißt es in einer parlamentarischen Antwort, zurückhaltend geschätzt wäre für jedes oben genannte Verfahren ein Bearbeitungsaufwand von mindestens 15 Minuten nötig. In Summe wären somit 579.360 Minuten bzw. 9.656 Stunden erforderlich. Dies entspricht, gemessen an einer Arbeitswoche von 40 Stunden, einem Bearbeitungsaufwand von 241 Arbeitswochen. Die Untersuchung von Obduktionen wäre mit noch mehr Aufwand verbunden. Das entspreche gar einer Bearbeitungszeit von 499 Arbeitswochen. Daher werde, wie es heißt, aus Gründen der Zumutbarkeit von der Beantwortung abgesehen. Werden Subventionen für die Ansiedlung von Unternehmen jetzt für die Finanzierung der grünen Transformation verwendet? Genau diesen Plan verfolgt das deutsche Wirtschaftsministerium nach dem vorläufigen Aus der geplanten Chipfabrik in Magdeburg. Die Mittel seien für den Klimafonds KTF vorgesehen, erfuhr auf eins aus Kreisen des Ministeriums. Insgesamt sollte der Bau der Fabrik durch den Konzern Intel mit rund 9 Milliarden Euro subventioniert werden. Denkbar ist, dass eine Aufstockung des Klimafonds durch das Geld vom Wirtschaftsministerium bereits beabsichtigt und das Aus des Projektes quasi einkalkuliert war. Denn, so heißt es aus den Kreisen im Ressort von Grünen Minister Robert Habeck gegenüber unserem Sender, Marktchancen hätten in der Zukunft vor allem Chips für KI-Anwendungen. Doch bisher sei es Intel nicht gelungen, im stark wachsenden KI-Markt signifikante Anteile zu gewinnen. Dies könnte darauf hindeuten, dass zumindest das Berliner Wirtschaftsministerium durchaus plant, die Transformationspolitik mit Geldern aus geplatzten Industrieansiedlungen zu finanzieren. Und wie gut die geografischen Kenntnisse von Bundesinnenministerin Nancy Faeser sind, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
In Wien-Favoriten, einem der Wiener Bezirke mit dem höchsten Migrantenanteil, bezieht jeder 10. Einwohner die sogenannte Mindestsicherung. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der Mindestsicherungsbezieher sogar mit einem Plus von 4,9% signifikant gestiegen. Die Stadt Wien zahlt mit 312,08 € pro Monat und Kind österreichweit den höchsten Betrag an Mindestsicherung aus. Der europäischen Automobilbranche droht der Verlust von Millionen Arbeitsplätzen. Dies geht aus einem internen Papier der EU-Autohersteller hervor, über das Apollo News berichtet. In dem Schreiben heißt es, die Branche wäre nicht in der Lage, die bevorstehenden Verschärfungen der EU-Klimavorschriften zu erfüllen. In der Folge sehe man sich mit Strafzahlungen in Milliardenhöhe konfrontiert. Dem könne man nur entgehen, indem die Produktion stark gedrosselt werde. Selbst ein Auto mit Hybridmotor könne den EU-Anforderungen nicht nachkommen. Die US Air Force probt im südchinesischen Meer den Drohnenkrieg. An der Übung Reaper Smoke sollen nach Angaben des Business Insider mehr als 30 Drohnen beteiligt gewesen sein. Das Training wurde über dem umstrittenen Mischief-Riff durchgeführt, das von China beansprucht wird, aber in der philippinischen Wirtschaftszone liegt. Die deutsche Bundesinnenministerin Nancy Faeser ist anscheinend nicht in der Lage, die Stadt Görlitz auf der Landkarte zu finden. In der Talkshow von Maybrit Illner am vergangenen Donnerstag bereitet ihr die Lokalisierung des Ortes jedenfalls erhebliche Mühe. Zeitweise ging Faeser davon aus, dass die Stadt an Österreich grenzt. Als deutsche Innenministerin gehört unter anderem der Schutz der Außengrenzen zu den wesentlichen Aufgaben der Sozialdemokratin. Im Gazastreifen sollen seit Beginn des Krieges mehr als 41.200 Menschen verstorben sein. Diese Zahl veröffentlichte die Gesundheitsbehörde der Hamas. Davon sollen rund 11.355 Kinder und Jugendliche unter dem Alter von 18 Jahren sein. In 710 Fällen soll es sich sogar um Babys gehandelt haben, die weniger als ein Jahr alt waren. Unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen allerdings nicht.
Schon wieder erschüttert ein blutiges Verbrechen Deutschland. Und schon wieder ist ein afghanischer Asylbewerber der mutmaßliche Täter. Vergangenen Freitag soll der 24-jährige Afghane im sächsischen Aue seinen Mitbewohner im Flüchtlingsheim erstochen haben. Nun wurde bekannt, der Mann scheint die Kleinstadt bereits seit Wochen terrorisiert zu haben. Mehrfach erhielt die Polizei Hinweise oder sogar Anzeigen. Denn der Migrant belästigte immer wieder Frauen. Und das auf offener Straße. Die Polizei nahm den Asylbewerber tatsächlich fest, ließ ihn nach einer Gefährderansprache jedoch wieder laufen. Diverse Social-Media-Beiträge hätten bereits vor dem Afghanen gewarnt. So hieß es in einer Warnung auf Instagram, Zitat, »Passt auf vor diesem Typen. Er hat die Absicht, Mädchen zu vergewaltigen.« Es ist wohl nicht direkt illegal, was Brandenburgs Sozialministerium jetzt einräumen musste. Die Landesregierung in Potsdam hat Akten vernichtet, aus denen die Ausgaben für die Unterbringung von Einwanderern hervorgingen. Dies zeigt eine parlamentarische Antwort, die auf 1 vorliegt. Angeblich mussten die Unterlagen geschreddert werden, aufgrund von Bestimmungen zum Datenschutz. Betroffen sind die Jahre 2015 bis 2017, also die Zeit unmittelbar nach der Grenzöffnung, durch die damalige Kanzlerin Angela Merkel. Konkret ging es um die Kosten, die Landkreisen und Kommunen für die Unterbringung von sogenannten Flüchtlingen erstattet wurden. Nur für die Jahre ab 2018 liegen diese Informationen vor. So betrugen die Kosten im Jahr 2018 insgesamt 209 Millionen Euro. Von Januar bis Mitte August diesen Jahres waren es bereits 233 Millionen. Das niederösterreichische Landesstudio des ORF als Selbstbedienungsladen der ÖVP. So lauten zusammengefasst die Vorwürfe gegen den ehemaligen Landesdirektor Robert Ziegler. Bereits vor einem Jahr musste er deshalb zurücktreten, doch erst jetzt wird das volle Ausmaß der Missstände bekannt. Denn das Investigativmagazin Dossier hat Einblick in den internen Kommissionsbericht des ORF erhalten, den Generaldirektor Weißmann eisern unter Verschluss hält. Wohl nicht ohne Grund, denn die Vorwürfe haben es in sich. Ziegler soll nicht nur Mitarbeiter unter Druck gesetzt und gemobbt, sondern auch regelmäßig bei der Berichterstattung politisch interveniert haben. So seien kritische Berichte zu Lasten der ÖVP systematisch unterdrückt worden. Dossier schreibt, Zitat, der Kommissionsbericht offenbart ein Bild systematischen Machtmissbrauchs, also Korruption, von der beide Seiten profitieren. Doch das System Ziegler sei keineswegs neu, sondern lediglich, Zitat, eine Fortsetzung des Führungsverhaltens der früheren Chefredakteure gewesen. Und tatsächlich, die ehemalige Chefredakteurin des ORF-Landesstudios, Christiane Teschel, ist mittlerweile Landesrätin der ÖVP. Wie tief dieses System tatsächlich reicht, erläutert auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar.
710 Millionen Euro. So viel Geld wird dem ORF hier im Königlberg alleine in diesem Jahr durch die Zwangsabgaben in die Kassen gespült. Wofür diese Unsummen unter anderem genutzt werden, zeigen die Vorwürfe des Ziegler-Berichtes. Schaffung eines Klimas der Angst unter den Mitarbeitern, schamlose Freundelwirtschaft und Hofberichterstattung für die ÖVP. Insider sprechen sogar von, Zitat, Handlungen, die ein Fall für das Korruptionsstrafrecht sein sollen. Klar ist jedenfalls, von einem öffentlich-rechtlichen Auftrag, der es rechtfertigen würde, die Österreicher zur Millionenzwangsabgabe zu nötigen, kann keine Rede mehr sein. Dabei ist der Fall Ziegler nur die Spitze des Eisberges. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der den entlarvenden Kommissionsbericht eisern unter Verschluss hält, galt bei seiner Wahl im Jahr 2022 als Wunschkandidat der ÖVP. Im vergangenen Jahr erhob eine ORF-Mitarbeiterin schwere Vorwürfe der politischen Intervention, worauf ihm prompt die Kündigung folgte. Und auch um die Nachfolge von Robert Ziegler gibt es bereits ein Beschwerdeverfahren. Ziegler selbst ist nach wie vor im ORF tätig, nämlich in der Abteilung Corporate Social Responsibility. All das zusammen ergibt ein erschreckendes Sittenbild und wirft die Frage auf, inwieweit der ORF überhaupt noch politisch reformierbar ist. Immerhin geht es hier nicht um einzelne Vergehen, sondern um ein System, das seit Jahrzehnten mit Millionensummen am Leben gehalten wird. Der ORF ist nichts weniger als ein elementarer Bestandteil des tiefen Staates, der die Grundfesten dieser Republik beinahe seit Anbeginn umklammert hält. Wer diese Umklammerung lösen möchte, der muss diesen Rundfunk in seiner heutigen Form grundsätzlich in Frage stellen. Das würde im Übrigen auch dem Willen des Volkes entsprechen, denn 65% der Österreicher haben sich zuletzt für die Abschaffung der Zwangsgebühren ausgesprochen.
Die desaströse Politik der Ampelregierung und die fatalen Entscheidungen Brüssels lassen immer mehr Menschen einen grundlegenden Politikwechsel in Europa ins Auge fassen. Die Meinungsfreiheit wird zunehmend eingeschränkt, die EU als Wirtschaftsstandort unattraktiv gemacht. Angesichts dieser Entwicklung trafen sich am vergangenen Wochenende in Stuttgart hunderte besorgte Publizisten und Politiker aus dem In- und Ausland zum Bürgergipfel. Daniel Matisek war vor Ort und wird uns nun darüber berichten.
Fast 1000 interessierte Besucher kamen am vergangenen Samstag in der Stuttgarter Liederhalle zum ersten Bürgergipfel zusammen. Auf drei Ebenen wurde in Anwesenheit zahlreicher freier Medienvertreter diskutiert und debattiert. Hochkarätige Redebeiträge eröffneten neue Einblicke und Horizonte. Schwerpunkte waren die zunehmende Bedrohung der Rede- und Meinungsfreiheit und Machtanmaßungen der Politik. Veranstalter Oliver Gorus, Herausgeber des Magazins Der Sandwirt, zog eine positive Bilanz der Veranstaltung.
Also der Zuspruch war sehr groß, viel größer als wir ursprünglich gedacht hatten. Es lässt sich ganz interessanterweise auch das Publikum gar nicht in so Schubladen einsortieren, sondern wir haben hier freiheitlich Denkende eigentlich aus allen politischen Lagern.
Auch der Publizist Julian Marius Plutz, der in seinem Stammtischsalon persönliche Interviews vor Publikum moderierte, zeigte sich zufrieden.
Es ist eine Art von freiheitlichen Diskurs, den es in so einem Raum nur geben kann, weil Leute das freiwillig tun, weil sie werden nicht gezwungen, der Staat zwingt niemanden. Die Leute machen das einfach freiwillig. Es sind tolle Redner, muss ich wirklich sagen, und bin auch ein bisschen stolz, dass ich auch dabei bin.
Auch der SPD-Politiker und ehemalige Hamburger Umweltsenator Fritz Fahrenhold war vor Ort.
Also ich komme ja viel rum, ich mache ja jeden zweiten, dritten Tag eine Veranstaltung in Deutschland. Das waren so früher Veranstaltungen, wo ich dann eher so überschaubare 50 Leute hatte, nicht? Also jetzt sind die Säle voll. Jetzt spüren sie den Arbeitsplatzverlust, der durch die falsche Politik in Berlin, der Energiepolitik, verursacht wird.
Einer der Hauptredner war der ehemalige tschechische Präsident Václav Klaus, der als einer der führenden Kritiker des heutigen EU-Zentralismus gilt.
Das autoritäre Benehmen von Brüssel ist nicht nur gegen Ungarn, ja, das ist gegen uns allen. Brüssel ist eine autoritäre Institution, die nichts hören wollte, die nur sagt, was wir machen sollen.
Auf großes Interesse beim Publikum stieß auch die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry. Nun, da sie keiner Parteidisziplin mehr unterworfen ist, geht sie spürbar auf Distanz zur Parteiendemokratie.
Woran das Parteiensystem vor allen Dingen krankt in diesem Land, ist, dass die Parteienstrukturen eine solche Mächtigkeit entwickeln, und zwar in allen Parteien, aber eben auch schon lange in der AfD, dass das politische Ziel, der Inhalt, für den ich einstehe, gar nicht mehr die Hauptrolle spielt, sondern das Verweilen im Apparat Politik.
Natürlich hatte es im Vorfeld die üblichen Versuche der linken Zivilgesellschaft gegeben, den Bürgerdialog zu verhindern.
Es gab die Bemühungen der linken Fraktion im Stuttgarter Stadtrat. Die haben beantragt, dass diese Veranstaltung gecancelt werden soll.
Obwohl die Lokalpresse Proteste des Bündnisses Stuttgart gegen Rechts angekündigt hatte, fand sich vor der Liederhalle nur ein klägliches Häufchen von Gegendemonstranten ein.
In Australien hat der Woke-Wahnsinn ein neues Hoch erreicht. So wurde das Buch Welcome to Sex, das gängige Sexualstellungen für Kinder darstellt, für einen renommierten Literaturpreis nominiert. Laut Premierminister Anthony Albanese seien die Bücher eine kulturelle und geistige Bereicherung für das Land. Tatsächlich stößt das Buch in Australien auf massiven Protest von Eltern. Mehrere große Einzelhandelsketten nahmen Welcome to Sex daher mittlerweile aus dem Sortiment. Für die Hamburger Schuldkultindustrie muss es sich nach Friendly Fire, also Beschuss aus den eigenen Reihen, angefühlt haben. Der rot-grüne Senat streicht der Forschungsstelle zur Aufarbeitung von Hamburgs kolonialem Erbe in Zukunft die Gelder. Jürgen Zimmerer, der Leiter des Projekts, beklagte sich gegenüber der verständnisvollen Taz bereits, dass er seine beiden Mitarbeiter in Zukunft nicht mehr beschäftigen könne. Dadurch sieht er sein Lebenswerk gefährdet. Meine Sorge ist, dass sich nach mir niemand mehr um dieses Thema kümmern wird, sagte Zimmerer wörtlich. Andere mögen dagegen froh sein, in Zukunft weniger Propaganda ertragen zu müssen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen, unterholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.